Ich hatte mich vorgenommen, dass ich über Hiskia reden wollte die nächsten paar Tage. Aber dann heute Nachmittag fühlte ich, dass ich etwas sagen sollte über den ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Sintemal auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein heilig Wort. Lass es lebendig, kräftig sein in unserer Mitte. Wirke durch den Heiligen Geist, dass es Leben bewirkt. Rühre die tiefsten Tiefen unseres Herzens an. Wirke bleibende Frucht in unserem Leben zu deiner Ehre. Amen. Sintemal auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten hat. Nach anderen alten Handschriften steht, für unsere Sünde willen gestorben ist. Der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte. Christus hat für unsere Sünden gelitten. Das ist ein Wort, was keiner unter uns ergreifen kann oder ermessen kann. Seine unergründliche Tiefe, das Leiden Jesu, alle Ewigkeiten werden wir dazu gebrauchen, um etwas davon zu erkennen, zu ermessen, was das Leiden Jesu bedeutet hat für unsere Sünden. Keiner hat je so gelitten und keiner wird je nachdem so leiden können. Er hat gelitten. Zwar sind viele Menschen gekreuzigt worden, aber das war ein Kinderspiel im Vergleich zu dem Tod Jesu. Wie er gelitten hat und wie er gestorben ist. Dazu braucht man die Ewigkeiten. Aber das Wenige, was wir erkennen, sollte unser Leben vollkommen neu gestalten. Und wer diesen Raum verlässt und hat nicht etwas davon ergriffen, von dem Leiden Jesu, der ist geistlich ein Narr. Der ist tot. Und der sollte zu Gott schreien in seine Not: Erbarme dich, meine. Jesus hat für uns gelitten, ist für uns gestorben. Wir wissen schon etwas von dem, für uns ist das nicht was Neues, wie er schon vor der Kreuzigung gelitten hat. Sein ganzes Leben und Kommen in diese Welt war ein Leidensweg. Denn wenn wir an Gethsemane denken, wie er da gelitten hat, und als er zu Gott schrie in seiner unsagbaren Not und den Vater bat, dass der Kelch vorüberging, die anderen wurden gekreuzigt ohne den Kelch. Aber der Kelch bedeutet deine Ungerechtigkeit, deine Sündhaftigkeit, deine Sünden, die er nur, nicht nur auf sich trug, sondern aufnahm, die getrunken hat, all deine Ungerechtigkeit, all dein Schmutz, all deine Unreinheit musste der heilige, fleckenlose Sohn Gottes in sich aufnehmen, dass er zur Sünde wurde, der von keiner Sünde wusste. Welch ein Geheimnis! Wurde für uns zur Sünde gemacht, der nur ein Segen war, wurde verdammt, verflucht, denn es heißt, verflucht ist, der am Kreuze hängt. Und Gott in diesem ihn den Rücken kehrte und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deinetwegen, wenn du das nächste Mal sündigst und liebäugelst mit der Sünde und sagst, ja, Sünde ist doch etwas Schönes, denke daran, wie er gelitten hat. Da sollte dir der Spaß der Sünde vergehen und die Herrlichkeit der Sünde. Das ist etwas Gräuliches, Erschreckendes, dass man von der Schönheit der Sünde redet, während der Sohn Gottes gelitten hat. Das war Schmach, das war Hohn. Etwas, das wir nicht ermessen können und mit Worten ausdrücken. Für uns gelitten. Sodass wir nicht leiden brauchen. Für uns gestorben. Sodass wir nicht sterben brauchen. Vor einigen Jahren, schon längere Zeit her, war der Bürgermeister von New York auch ein Richter. Und sehr oft, wenn er freie Zeit hatte, dann ging er nachts in den Gerichtssaal und dann mussten Menschen vor den Richterstuhl erscheinen. Eines Tages wurde ein Mann gebracht, der hatte ein Brot gestohlen. Die Australier, die haben das nicht gern. Ist da in Australien hier, wenn man sagt, das ist ein Banditenland. Die Engländer haben ja ihre Gefangenen nach Australien gesandt. Ach, sagten sie, du, damals war England verrückt. Für ein Brot wurde man schon ins Gefängnis geworfen. Oder ein halbes Brot. Gut, dann habe ich gelernt, dass sie das nicht gerne haben. Mir brauche ich das nicht in Australien. Nun, dies war nicht in Australien, dies war in New York. Hat ein Mann ein Brot gestohlen und ist gefangen genommen und musste nun vor den Richter, den Bürgermeister, erscheinen. Und dieser Mann erklärte sich schuldig, bekannte seine Sünde und sagte, ja, ich bin schuldig, ich habe dieses Brot gestohlen. Ich möchte auch sagen, warum? Meine Frau und meine Kinder verhungern. Und dadurch bin ich dann in diese Sünde belandet. Habe ich gestohlen. Ja, sagte der Richter, Gesetz ist Gesetz. Du darfst nicht stehlen, wenn auch deine Frau und deine Kinder verhungern. Gesetz ist Gesetz, du bist schuldig und die Strafe ist $10, musst du bezahlen. Heute ist das nicht viel, aber vor einigen Jahren war das schon viel. $10 bezahlen für diese Geschichte. Er stand auf, ganz traurig. Sagt Herr Richter, My Lord, ich habe nicht mal einen Pfennig, den ich besitze. Ich habe gar nichts. Die $10 kann ich nicht bezahlen. Da öffnete der Richter sein Portemonnaie und holte $10 heraus und gab es einem und sagte, gib es ihm, dass er seine Strafe bezahlen kann. Und dann sagte der Bürgermeister, ich schlage vor, dass alle Anwesenden, ein jeder 50 Cent, diesen armen Mann schenkt, dass seine Familie geholfen wird, die gar nichts haben. Haben Sie denn auch gern gemacht? Der Mann ging voller Freude und Glück davon. Das Lösegeld, die Schuld, die Strafe war bezahlt. Und obendrein, wie Psalm 103 sagt, meine Seele, vergiss nicht alles, was Gott dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt, heilet alle deine Gebrechen. Vergiss nicht alles, was er dir Gutes getan hat. Der Richter hat seine Schuld bezahlt und ihm Gutes getan. Freudestrahlend, frei, froh und beschenkt ging der Mann nach Haus. Das ist das Evangelium. Das ist ein schwaches Bild von der tiefen, großen Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi. Das Kreuz ist ja sozusagen das Herz des Evangeliums. Das Kreuz ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Gott in seiner Heiligkeit hat gesagt, der Mensch, der sündigt, muss sterben. Und sein Wort gilt. Und genauso wie er es gesagt hat, muss es geschehen. Nun ist Jesus der Richter der Lebendigen und der Toten gekommen. Wir mussten das Todesurteil empfangen und haben es auch empfangen. Aber was konnten wir dazu tun? Wir, die wir nur wie Würmer sind und nichts dazu tun können. Und dann hat er in seine unaussprechlichen Liebe, Treue und Gnade und Güte selbst das Lösegeld bezahlt. Mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben. Wir sollten sterben, du und ich. Aber er ist für uns gestorben. Und dadurch sind wir frei. Und uns sind nicht nur unsere Sünden vergeben dadurch, sondern wir werden reich begnadigt, beschenkt, dass wir mit Freuden auf den Heimweg uns befinden können und zeigen können der Frau und Kinder. Dies ist ein Tag des Herrn. Dies ist ein Geschenk des Herrn. Das habe ich nicht verdient. das hat der Richter selber bezahlt für uns. So dass er dadurch uns zu Gott führen konnte. Denn die Sünde ist zwischen Gott und uns gekommen. Jesaja sagt, Gott ist nicht taub geworden, dass er nicht hört. Er ist nicht blind geworden. Sein Arm ist nicht schwach geworden, sodass er nicht helfen kann. Aber unsere Sünden haben uns getrennt von unserem Gott. Unsere Sünden, die sind wie eine Mauer zwischen Gott und uns, dass wir nicht zu Gott hindurchbrechen können. Dass wir nicht zu Gott kommen können. Und wenn wir zu Jesus kommen, durch sein bitteres Leiden und Sterben, wird uns das Heil zuteil. Diese Mauer, die wird hinweggetan. Dann kann Jesus uns zu Gott führen. Welch Herrlichkeit! Wunderbar! Welch ein Geschenk, welch Gnade. Das Evangelium ist so klar, dass das kleinste, dummste Kind es verstehen kann. Kann doch jeder Mensch, sollte das in der Welt verstehen. Aber trotzdem ist diese geistliche Wahrheit so tief ergreifend, dass die klügsten Menschen, einige der klügsten Menschen dieser Welt, es nicht erfassen und nicht ergründen können. Aber eigentlich sollte jeder das verstehen. Aber einige in ihrer Weisheit können das nicht erfassen. Aber liegt so klar auf der Hand, dass jeder, das kleinste Kind, es verstehen kann. Dafür ist Jesus gestorben. Der Gerechte für die Ungerechten am Kreuz gelitten, sodass es uns zu Gott führte. Und in Römer 5, Vers 6, da heißt es, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Im Griechischen das Wort gestorben, hier in Römer 5, Vers 6, heißt apotnesko. Das wird einfach, schlicht, wörtlich mit Tod übersetzt, sterben, ob es ein Mensch ist oder ein Tier. Aber wörtlich bedeutet es nicht nur sterben, sondern wegsterben. Wegsterben. Tot sein für die Sünde. Wie es die wahren oder wahrhaft wiedergeborenen sind, die Sünde entsagen und sich von ihr losgesagt haben, weil sie mit Christus in seinem Tod gleichgestaltet sind. sind sie weggestorben. Weg von der Sünde. Weg vom Bösen. Weg vom Teuflischen und Höllischen. Denn wir sind mit Christus gestorben, die wir gläubig sind. Weggestorben von dem. Darum sagen wir uns, entsagen wir die Sünde und sagen uns von der Sünde los, dass wir hinfort mit ihr nichts mehr zu tun haben. Und dadurch führt Jesus Christus, der Sohn Gottes, uns zum himmlischen Vater. Führt er uns zu Gott. Welch eine herrliche Wahrheit. Dadurch kann alle Welt zu Gott geführt werden. Einen anderen Weg gibt es nicht. Nur übers Kreuz, wo Jesus gelitten hat, gestorben ist, so dass er uns zu Gott führte. Ohne dem kann keiner zu Gott kommen. Nun, seitdem ich das letzte Mal hier gestanden habe, haben viele Geschwister in Südafrika uns verlassen, sind uns vorangegangen in die ewige Herrlichkeit. Da haben wir aufs Neue wieder erlebt, die Wahrheit des Wortes Gottes, das köstlich in den Augen Gottes ist der Tod seiner Heiligen. Es ist etwas Wunderbares. Vorgestern habe ich die letzte beerdigt. Es war ein deutsches Mädchen, die mit meinem Neffen verheiratet war. Sie hieß Maria. Gottes Wege sind unergründlich, sind wunderbar. In diesen Tagen habe ich ja oft wieder gestaunt. Ich sollte ja, oder bin vor einigen, wie lange ist es her? Woche, zwei. Nach Europa gekommen. Und dann hat einer der politischen Leiter Südafrikas mich wissen lassen und sagt, du, ich muss 3 Tage vom 24. bis 27. Ruhe haben. Und ich möchte zu dir kommen. Oh, dachte ich, ich kann ihm nicht sagen, dass ich nicht da bin. Sagte, gut, es wird eine Freude sein und ein Vorrecht für uns, dass du bei uns bist. Aber im Herzen wusste ich ja, ich werde in Europa sein. Und das sind ja die Tage, wenn wir nach Polen gehen. Und aber lies das in Gottes Hand. Und sagte dann, gut, dann fahre ich nach Polen und fliege von dort gleich zurück. Dass ich dort bin in Südafrika. Und als wir nach Hannover kamen, da sagte meine Tochter, Papa, les mal da, der Flug nach Polen ist kanzelliert. Ich bin nicht mit dem Auto gefahren. Mein ältester Bruder dachte, ich bin zu alt dazu. Das kann nur er und nicht ich. Und sagte, noch 8 Stunden oder 10 Stunden fahren, das wirst du nicht überleben. Gut, du musst fliegen. Und wenn man der Jüngere ist, muss man sich beugen können. Doch gut, ich tue, weil du so sagst. Und als wir in Hannover ankommen, da heißt es, dass der Flug nach Polen kanzelliert ist. Gestrichen. Gut, was jetzt? Sagen sie, ja, du kannst noch hin, aber über Wien. Ja, wann komme ich denn dort an? Ja, nachts. Sag 9:30 Uhr, 10 Uhr, dann ist der Vortrag schon vorbei. Und ich frage dann meinen Bruder, du, was soll ich machen? Kanzelliert. Da flieg nach Haus. Gut, guter Rat. Wofür noch nach Polen? Nur für eine Versammlung. Ich hatte einen guten Bruder mit mir, der mich begleitete. Und er sagt, alles voll besetzt, du kannst nicht fliegen. Du kannst nicht verstehen, dass die Flüge so voll besetzt sind. Er sagt, du bleibst hier, du schläfst bei mir. Ich sage, bitte nicht, ich muss nach Haus. Und je eher ich nach Hause komme, desto besser kann ich schon Vorbereitungen treffen dort. Und plötzlich rufen sie an und sagen sie, ich kann mit, war auf Standby. Ah, volle Freude, gepackt, hin. Und als wir dort ankamen, waren da zwei Damen. Eine jüngere und eine andere. Die andere war schon etwas älter und die wusste, was sie wollte, wusste auch, was sie tat. Wir in Afrika sagen, hat auch ein paar Haare auf die Zähne. Und der Bruder, der mit mir war, der wollte nun, sie sagt, nein, er kann nicht fliegen. Sagt, ich habe doch einen Anruf bekommen, dass er fliegen kann. Nein, er ist noch auf Standby. Nein, es geht nicht. Und dann fängt es an. Ich sagte, lieber Bruder, komm mal. Ich danke dir für alles, was du tust. Auf Wiedersehen, geh in dein Auto und fahr nach Haus. Du kannst mich hier lassen. Ja, und wenn du nicht fliegen kannst, sag, dann schlafe ich hier. Nein, da musst du mich anrufen, dass ich komme. Gut. Ich sage, aber weißt du, wenn es auch Frauen sind, wir sind nun die Bettler. Und sie sind die Herren. Das wird uns nichts helfen. Wir kommen nicht weit damit, wenn wir mit ihnen argumentieren und diskutieren und was. Und die Kleinere, die Jüngere, die sagte, bezahl 108 deutsche Mark, Euro-Mark, dann ändere ich dein Ticket, dass du fliegen kannst. Und der liebe Bruder sagte, aber ist das eine Garantie, dass er damit kann? Ja, hast schon mal mit einer Frau argumentiert und diskutiert, so. Es nützt nichts, da geht nichts in ihr Kopf hinein. Gar nichts. Lass es, Liebe. Gut, er ist losgefahren und ich habe nicht gut verstanden. Ich dachte, 800 Euro. Ich dachte, so viel. Im Herzen habe aber nichts gesagt. Sag mal, was hat sie gesagt, wie viel? 100. Ach, ich sage, so wenig. Das bezahle ich gern. Ja, aber wenn du keine Garantie hast, dass du mitfliegen kannst. Sag gut, lass mal, hab's gemacht. Und dann sagte sie, als er schon weg war, geh dorthin und komm zu mir. Ich war noch weit weg, 50 oder 100 Meter weg. Da hat sie mich schon erkannt, da zwischen den Leuten. Und winkte mir. Zeigte mir es gelungen. So konnte ich nach Haus. Und in dieser Zeit hatte ich meinen Gast bei uns. In dieser Zeit sind noch einige Menschen gestorben. Alles in dieser Zeit. Und vor einem Jahr hatte ich ein Blättchen, das Dr. Willy Bohlmann geschrieben hat. Der gehörte zu einer anderen Gemeinschaft an. Zu einer anderen Gemeinschaft. Kirchengemeinschaft. Und bekam die Nachricht, dass er gestorben ist. Und sie sagten mir, Erro, er will, dass du ihn beerdigst. Das war sein Wunsch. Er ist in seiner Kirche, aber wollte, dass ich ihn beerdige. Im Herzen sagte ich, kann ich nicht. Wir haben ja geregelt, dass ich hier zur Schweiz komme, in diesen Tagen, heute. Aber die Bibel sagt, schnell hören, langsam reden. Langsam zum Reden. Im Herzen habe ich das gedacht. Er sagt, hey, geh voran. Er sagt so, wir müssen den mal sehen. Ich komme und besuche sie. Das war die Witwe. Die ist auch schon etwas über 80. Und der Tod ist nicht eine kleine Sache. Und besonders, wenn man etwas älter ist, kann man kindlicher werden, als was man ist. Und da sagten sie, sein Wunsch war, dass du ihn beerdigst. Ich fuhr nach Haus, sagte gar nichts. Dann riefen sie an und sagten, leider kann er dieser Woche nicht beerdigt werden. Er war sehr gut bekannt. In aller Welt, in Südafrika, südlich Afrika. Darum kann er diese Woche noch nicht. Er kann leider nur nächste Woche beerdigt werden. Schaut mal die Hand Gottes. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Der eine Premierminister, der hat keine blasse Ahnung, wo ich bin und was. Und sagt, darf ich den 24. bis 27. bei dir sein? Sagte gerne, sagte aber Herr, wie? Und der Mann, Gott hat ihm das eingegeben, gerade die Tage, wenn ich in Südafrika bin. Und denn diese Sterbenden, auch gerade davor und danach, wann man staunt über einen Gott, der bis aufs kleinste Detail alles ordnen kann. Genau. Genau. Diese Maria, eine Tochter rief an. Sie sagt, Papa, wenn du Maria noch lebendig sehen willst, dann komme jetzt sofort. Nach dem Gottesdienst. Ich sagte, Kind, ich kann nicht. Ich bin wie ein Gebundener. Ich habe meinen Besuch, kann ich nicht alleine lassen. Aber ich werde beten, dass Gott die Sache in seine Hand nimmt. Er kann auch schenken, dass er noch ein paar Stunden länger lebt. Und tatsächlich, da sagt der Gast, ich werde schon um 3 Uhr fahren, heute Nachmittag. Sagte, gut, kannst. Und als ich dorthin kam, lebte sie noch. und konnte noch einige Stunden lang mit dir verbringen. Gott ist ein wunderbarer Gott. Und dann ist da etwas geschehen. Den vorigen Abend sagten die Mitarbeiter, du, komm mal rüber zu deinem Bruders Haus. Sag, was soll ich da? Nein, das sagen wir dir nicht. Wir haben eine Versammlung und du sollst da sein. Und als ich dort habe, hatten sie einen Surprise für mich. Sie wissen, was ein Surprise ist? Eine Überraschung. Plötzlich, als ich da ankam, kamen sie mit einem neuen Wagen an. Keinen Ochsenwagen und auch kein Traktor, trotzdem es ein Diesel ist. Und sagten, das ist dein Geschenk. Ich sage, Menschen, wollt ihr denn noch nicht, dass ich totgehe? Dass ich sterbe? Dass ihr mir solch einen Wagen schenkt? Und der läuft auch billig, dass ich weit fahren kann. Wollt ihr denn, dass ich das Evangelium noch weiter verkündige? Und so war es denn auch ein Segen, als wir 3 Uhr wegfuhr. Sagten wir, so, nun gehen wir mal hin. Und dann hat es gar nicht lange gedauert, dann waren wir dort. Ich habe mich sozusagen versteckt im Auto. Dachte, der soll mich nicht sehen, dass ich im Auto bin. Und ein anderer hat gefahren. Und sie hatten 3 oder 4 Autos. Und der Fahrer ist sie denn schnell vorbeigefahren. Und dann nach 2 Tagen rief ich ihn an. Ich sagte, du, die Schwiegertochter meines Bruders ist gestorben. Oh, bist du da Sonntag noch hin, als du so uns vorbeigeschossen bist? Denkt nicht, dass andere Menschen euch nicht sehen. Sie sehen uns. Mach nie den Fehler von dem Fahrer, der im Flugzeug war. Und dann kam die Stewardess mit Alkohol. Und dann hat er herumgeschaut. Er sagt, keiner ist hier, der das sieht. Hat er auch mal einen Schnaps genommen. Und heute rede ich darüber. Wie habe ich das gehört? Die Bibel sagt, da ist nichts verborgen, was nicht ans Licht kommen wird. Ich sage, ja, es tut mir leid, aber ich bekam die Nachricht, wenn du sie noch sehen willst, musst du schnell kommen. Was wir für Herrlichkeit erlebt haben in dieser Zeit mit unseren Geschwistern, die uns verlassen haben, ist Herrlichkeit, ist wunderbar. Den letzten Tag vor ihrem Tod kam eine schwarze Christin, die ein feuriges Herz für Jesus hat. Einige Laue können sagen, die übertreibt es. Kam sie dort an und sagte, ich habe einen Traum gehabt. Und darum habe ich mich auf den Weg gemacht, um zu kommen. Ich sah, dass ich mit der Maria unten am Fuße des Berges stand. Und dann sagte sie, du Schwester, schau mal den Berg hinauf. Und ich schaute empor und sagte, da ist eine goldene Stadt. Da gibt es nur Licht und Herrlichkeit, nur himmlische Luft. Schau dich mal die Welt an, wie die aussieht. Voll Blut und Totschlag, Sünden. Sieht nicht gut aus, Dunkelheit. Sie sagt, aber meine Zeit ist jetzt gekommen, dass ich diese Welt verlasse und in die Stadt eingehe. Und den nächsten Abend ist sie eingegangen. in die Herrlichkeit. Auf ganz wunderbare Art und Weise beim Gebet hat der Herr sie zu sich genommen. In den letzten Tagen haben sie viel miteinander gesprochen. Und dann sagte sie, schaut mal her, wenn da eine Seele ist, die durch meinen Tod gesegnet wird, oder die zum Glauben kommt, die zu Jesus geführt wird, dann bin ich bereit, gern bereit, dieses Opfer zu sein. Dann lohnt es sich, dann sterbe ich gern. Sie hat einen jungen Mann, eine 9-jährige Tochter und eine 5-jährige Tochter. Aber als Mutter sagte, dann sterbe ich gern. Und als vorgestern unsere erste Lady in KwaZulu-Natal bei uns war, ist eine Person gekommen und sagte ihr, du, durch diesen Gottesdienst hat Gott zu mir geredet und ich gehe nie wieder zurück. Dieses werde ich nicht vergessen. Und wenn ich den Krebstod leiden muss, danke ich Gott dafür. Ich habe es heute gehört, dass das Herrlichkeit ist. Ich erzählte Ihnen von einem Mann im Spital, jungen Mann, schwer krank, wusste nicht, was sie, sollte ich ihm sagen, wie sollte ich ihn trösten mit seinen kleinen Kindern. Und als ich ihn traf, der sagte, wir sind die Auserwählten Gottes, wir Krebskranken. Sag du weißt nicht, wie du sterben wirst. Ihr wisst auch nicht, vielleicht im Autounglück. Vielleicht plötzlich unerwartet. Aber uns wurde gesagt, wir haben Krebs. Nun können wir uns mit dem Tod beschäftigen, mit dem Jenseits. Jeden Tag unseres Lebens bereiten wir uns vor auf die Ewigkeit. Gesegnet ist die Person, die so in die Ewigkeit gehen kann. Als die Christen in Südafrika sagten, hier ist ein Auto für dich, hörten wir plötzlich einen Knall. Wir sind ja nicht weit weg von der Hauptstraße. Ein Knall. Als ob eine Bombe explodierte. Einige Männer gingen gleich hin. Was fanden sie? Fanden einen Wagen, umgeschlagen, waren 4 Menschen, verschiedene Rassen im Auto. Die sind den Berg heruntergekommen in großer Geschwindigkeit. Die erste Kurve ist geglückt. In der zweiten Kurve ein Reifen anscheinend geplatzt und dann gerollt. 2 waren gleich tot. Der dritte starb. Ob der vierte Spital erreicht hat, wissen wir nicht. Aber sie sagten, das Auto war voller Rauch, Zigaretten und voller Alkohol. So sind die Menschen in die Ewigkeit gerast. Denkt mal, alle Ewigkeiten unvorbereitet. Da hatte man recht. Der sagt, lieber ein Kranke, schwer Kranke, bereitet man sich auf den Tod, als gesund und erwacht in die Hölle. Das muss schlimm sein. Unvorbereitet in die Ewigkeit zu gehen. Ist da einer unter uns heute, der seine Sache mit Gott noch nicht ins Reine gebracht hat? Tu das jetzt. Während es heute noch heißt, mache Frieden mit Gott, bringe deine Sache mit Gott in Ordnung. Und noch etwas über die Schwester, die vorgestern beerdigt ist. Sie hat sich viel, auch einige ihrer Schwestern waren dort und Verwandten, mit ihnen unterhalten, dann haben sie gesprochen. Es ist doch nicht leicht, wenn eine Mutter mit kleinen Kindern diese Welt verlässt. Wenn die Mutter fehlt bei den kleinen Kindern, sagte sie, der himmlische Vater, der nicht nur voll Liebe ist, sondern die Liebe ist, der einen Plan hat mit einem jeden von uns. Und sein Plan, Ratschluss, alles liegt schon bereit. Der hat auch mich genommen und in seine Waage gewogen. Der hat auch meine Kinder genommen und in seine Waage gewogen. Hin und her das angeschaut und dann hat er beschlossen, dies ist der beste Weg für mich und meine Kinder. Sie sagt, wie sollte ich ihm nicht ein frohes Ja dazu sagen und sagen, dein Wille geschehe. Sie sagt, Gott, das geschieht nicht einfach so. Der hat das schon mehrmals geprüft. Und als er fand, dies ist das Beste, hat er sein Siegel darauf gesetzt. Was der himmlische Vater für mich bereit hat und bereitet hat, das ist das Beste für mich und meine Familie. Ist doch wunderbar, so in die Ewigkeit zu gehen, dem Herrn ausgeliefert, mit Gott zu wandeln. Sie sagt, das nehme ich gerne an. Das ist das Beste. Diese Maria war circa 10 Jahre verheiratet. Ich habe nicht einmal nachgefragt. Wisst ihr, wie lange? 10 Jahre verheiratet. War in Deutschland. Sie sagte, weißt du, als ich noch nicht verheiratet war, mit meinen Eltern wohnte, war ich oft rebellisch. Ich habe oft rebelliert. Wisst ihr Schweizer, was das ist? Und ihr Deutschen und Franzosen. Sie sagt, als junges Mädchen habe ich oft rebelliert. War rebellisch. Und dann eines Tages hatte sie einen Traum. Und sie dachte, Gott hat zu mir geredet in dem Traum. Der sagte, Maria, geh nach Afrika. Da ist ein Mann, der heißt Heino Stegen. Geh zu dem, bekenne alle deine Sünden und bekehre dich und liefere dein Leben Gott ganz aus. Dann kam eine Person von Südafrika zurück, von der Missionsstation. Und da fragt sie diese Person, sag mir mal, gibt es einen Mann in Südafrika, der Heino Stegen heißt? Ah, die war erstaunt. Wir in Südafrika sind noch altmodisch. Wir reden nicht jeden Hans und Franz und ältere Kreisen an mit Namen. Das ist modern, das wird so gemacht. Aber verzeihen Sie uns, wir sind noch altmodisch in Südafrika. Wir nennen den Onkel. Oh, der Herr sowieso. Und die Person sagt, was? Sie redet einfach von Heino Stegen. Das ist ja schon ein greiser Mann. Ja, sie wusste ja nicht, wer dieser Heino ist. Es ist ein jüngerer Bruder von meinem ältesten Bruder. Sind nicht so weit auseinander. Und da ist sie nach Afrika gereist und war bei einer Familie. Sagt, wo lebt der Heino Stegen? Ja, wir können dich dahin nehmen. Warum willst du hin? Ja, warum? Ich möchte ihn mal sehen. Gut, haben sie sich aufgemacht, sind sie hingefahren. Und dann sagt sie, Gott hat mich zu dir geschickt. Ich kenne dich nicht, weiß nicht, wer du bist. Aber ich hatte einen Traum. Ich bin oft rebellisch. Ich weiß, mit diesem gehe ich nicht in den Himmel. Ich fahre in die Hölle. Ich bin gekommen, mein Leben den Herrn Jesus auszuliefern, gereinigt zu werden mit seinem teuren Blut. Bete für mich. Und so kam dieses Mädchen nach Südafrika. Und zuletzt wurde der Heino Stegen sogar ihr Schwiegervater. Und sie ist jetzt heimgegangen. 10 Jahre war sie sozusagen im Dienst des Herrn und hat gesagt, mit allen Kräften will ich Jesus dienen. Wir haben oft gestaunt, als meine Frau im Spital war, in Pietermaritzburg, da kam sie vom Tunsini. Und das ist keine kleine Reise, oft tagtäglich. Und hat uns Mittagessen gebracht. Sie hat uns Abendessen gebracht. Erstaunlich. So hat sie uns bedient. Hatte keine Ahnung. Sie wusste erst vor fünf Monaten, dass sie Krebs hatte. 5 Jahren war alles vorbei. 5 Monaten. Ist doch herrlich, für Jesus zu leben. Nur für ihn. Das ist wunderbar. Es gibt einige Menschen, die reden von weltlichen Versuchungen. Auch Jugendlichen. Sie werden von der Welt verlockt. Ich kann das nicht verstehen. Ich sage, du musst doch verrückt sein, um Jesus zu verlassen wie ein Judas und in die Welt gehen. Geld lieben, die Welt lieben. Wir hören immer hin und wieder, Jugendlichen haben den rechten Weg verlassen, waren mit den Eltern Christen, wachsen auf und gehen dann in die Welt. Was ist in die Gefahren? Ein gesunder Mensch kann doch nicht solches tun. Da müssen einige Schweine im Kopf fehlen, sagt der Bue in Südafrika. Sind einige Schrauben los, fehlen einige Mütter dort im Kopf. Was, die Welt soll uns verlocken? Was hat die Welt? Was kann die Welt uns geben? Soll ich mit anderen Frauen huren? Das ist ja ein Sauleben. Soll ich rauchen? Soll ich saufen? Was ist das? Du bist doch blöd. Wenn du davon gereizt wirst und angezogen wirst, du musst doch ein Schwein sein. Du musst doch ein Hund sein. Du musst doch ein Verrückter sein, den Himmel zu verlassen und dich an den Satan zu halten und die Welt zu folgen. Was kann die Welt uns bieten? In der Ehe nur Zank und Streit. Dass man die Nase davon voll hat. Was kann die Welt uns bieten? An Schönheit und Glanz. Da steckt ja nichts dahinter. Was hat der Judas getan? Da hat sich bald danach erhängt. Was kann die Welt uns bieten? Ist der Mann so doof und sieht eine andere Frau, verletzt seine Frau? Der muss doch verrückt sein im Kopf. Geh hin und lass für dich beten, dass du normal wirst. Das glückliche Leben, der Vorgeschmack des Himmels mit Jesus, Sünden vergeben, befreit, ist doch das herrlichste Leben in dieser Welt. Sollen wir sein wie die Menschen, die eine andere Frau heiraten? Bald ist es die zweite, bald ist die dritte und bald ist der Mensch eine Audi mit vier Ringen. Was für Herrlichkeit ist dort? Keine Herrlichkeit. Zu sterben wie die Männer im Auto gestorben ist, nach dem Knall, ist das etwas Wunderbares? Wir sind doch blöd, wenn wir den Herrn Jesus den Rücken kehren, den Sohn Gottes, der für uns gelitten hat am Kreuz auf Golgatha. Gelitten, gestorben. Das sollte doch unsere Herzen erfüllen. Da sollten die Kinder, wenn die Eltern sagen, geht in die Welt, sagen sie, Papa, Mama, das können wir nicht. Und wenn ihr uns zwingt, wir tun es nicht. Wir leben in Afrika. Herrliche Geschichten. Augenblicklich ist ein Ort in Südafrika, jenseits von Tugela Ferry, wo Gott wirkt, wie er früher auf Tugela Ferry gewirkt hat. Heute wirkt er nicht mehr da. Eine Frau kam in diesen Tagen zu mir, sagt, was soll ich sagen, mein 13-jähriges Kind erwartet ein Baby. Das ist jetzt schon die dritte Gruppe, wo die Babys in die Welt kommen. Da herrscht die Welt. Aber dahinter wirkt Gott, wie er früher auf Tugela Ferry gewirkt hat. Da kommen die Menschen zum Glauben. Alte Mütter kommen mit ihrem Stock. Während der Predigt stehen sie auf, die jungen Frauen, und sagen, wir bekehren uns heute. Wir übergeben uns dem Herrn Jesus. Und dass man ihnen sagen muss, wartet, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Und nachdem könnt ihr in die Seelsorge kommen und Frieden mit Gott machen, euer Leben bereinigen und in Ordnung bringen. Das ist das Schönste, das Beste in dieser Welt. Ich weiß, der Psalmist Asaph im 73. Psalm, da ich wäre schier gestrauchelt, als ich sah, wie es den Gottlosen so wohl ging und so gut ging. Asaph, der meinte, es geht ihnen gut. Aber das war ein Betrug. Äußerlich, aber nicht innerlich. Die Bösen haben keinen Frieden. Die Bösen, die Gottlosen haben keine Freude. Die haben das himmlische Leben nicht. Wo Jesus nicht regiert, da regiert der Satan. Und wo der Satan regiert, da ist ein Vorgeschmack der Hölle auf Erden. Man kann es nicht begreifen, wie der Teufel etwas in einen Menschen hineinpflanzt und der meint, um ein wahrer Christ und Gläubiger zu sein, das ist ein schweres Leben. In der Sünde zu leben, in der Welt zu leben, das ist schwer. Wo man sich mit dem Bruder und der Schwester zankt und mit der Frau Uneinigkeit, Lieblosigkeit, wo die Kinder hinausfliegen in die Welt hinein und ein Baby nach dem anderen abtreiben. die leiden unter ein schuldiges Gewissen. Und das soll Herrlichkeit sein. Ich sage den Weltmenschen, sagt mir eine Sache. Für die es sich lohnt, dass ich meinen Herrn und Heiland und Gott verlassen soll. Was Schönes gibt es in dieser Welt? Dass ich mit Geschlechtskrankheiten gesegnet werde. Dass ich von AIDS gestorben werde. Das lohnt sich nicht. Ein Blatt von den Waisenkindern. Wir haben es mitgebracht. Es ganz kurz in Eile hat ein Bruder und eine Schwester das noch gemacht in Pretoria. Und das ist für die Waisenkinder in Südafrika. Leider konnten sie die Daten statistisch, die festgelegt sind, nicht bekommen, sondern dieses von 1999 bis 2001, vor 2 Jahren. Da sollte in KwaZulu-Natal 33,5 der Bevölkerung HIV sein. Johannesburg fast das Gleiche. Mpumalanga auch das Gleiche. Das war vor 2 Jahren. Und denk mal, was es heute ist, ist schon viel schlimmer. Und dann habe ich unsere Regierung in KwaZulu-Natal gebeten, sie haben einige Lehrerseminare, die geschlossen sind. Die hat die Zentralregierung geschlossen. Eines von denen, es gibt 10 oder 12 davon in KwaZulu-Natal. Hier ist eines mit einigen Bilden davon. Das ist ein Ort, das war für 800 Studenten. 4 Bettenräume, 6 Betten und 8 Betten. So haben sie schön gebaut. Nicht in schlechtem Zustand, können Sie einige Bilder davon sehen. Leider, als Sie dieses Bild gemacht haben, war es gegen die Sonne und darum ist es undeutlich. Ich habe dann mit der Regierung gesprochen und gesagt, die Gebäude, die stehen da einfach und wenn die nicht gebraucht werden, das ist nicht gut. Könnt ihr sie uns nicht zur Verfügung stellen? Da könnten wir vielleicht gut 10.000 AIDS-Patienten oder und auch Waisenkinder unterbringen. Und so Gott will, werden wir mit diesem beginnen. Wir werden fragen, dass Sie das beim vielleicht Kassettentisch hin tun, könnt ihr da durchgehen. Und die Menschen sind in großer Not. Vater ist tot, Mutter ist tot. Oft findest du nur die Kinder allein zu Hause, die verhungern oder sind krank und kommen so um. Und wenn man die Bibel liest über Waisenkinder, dann sieht man, dass die Gott nahe am Herzen liegen. Dies ist noch nicht unterzeichnet, nur mündlich mit den Regierungsmännern. Aber menschlich gesprochen sollte da nichts zwischenkommen. Also alle, die arbeitslos haben und wissen nicht, wie die Zeit totzuschlagen, können nach Afrika kommen und so etwas arbeiten. Arbeit macht das Leben süß. Und so tut man dennoch einen guten Dienst. Aber komme nicht und fang Unfug da an, dann bleib, wo du bist. Wir wollen keine verkehrten Menschen haben. Nur die, die dem Herrn dienen. Und so haben wir gesagt, wir lassen die anderen 10 und wir brauchen dieses. Man kann auch, wenn man möchte, Doppelbetten hineintun, dann wäre schon ca. 1500 Kinder. So könnte man schon einige Tausende dort am Leben erhalten und ihnen den Weg weisen zu Jesus. Beten Sie auch dafür, dass Gott seinen Segen dazu schenken möchte. Die Gottlosen, die sagen oft, ach, was tut ihr denn? Was tut ihr denn für die Armen? Was tut ihr denn auch für diese Menschen? Und dies wäre eine wunderbare Gelegenheit. Was wir dafür bezahlen werden, ich habe ja gefragt, nur, dass wir es gebrauchen, nicht, dass wir es kaufen. Aber ich weiß von einer sehr reichen Frau, die hat gesagt, Elo, ich bezahle es für 10 Jahre, die ersten 10 Jahre, was ihr für die Häuser gebraucht. Wird aber euch nicht sagen, wer die Frau ist. Sonst geht ihr auch zu ihr und bettelt um Geld. Darf man das sagen, was das vielleicht kosten wird? Ja, mein Bruder sagt, ich kann es sagen, aber es muss ein Geheimnis bleiben. Wenn wir diese mieten, kann es uns 1 Rand pro Jahr kosten. Und können Sie verstehen, warum die Frau so reich ist, dass sie gleich für 10 Jahre, dass wir 10 Rand bezahlen kann. Es wird Herrlichkeit sein, wenn wir dort das Evangelium verkündigen können und die Menschen erreichen und die AIDS-Kranken in den letzten Tagen noch zu Jesus führen können. Viele kommen zum Glauben, aber sie sterben in den Zuckerfeldern, in den Büschen, kriechen weg vom Haus und sterben im Busch. Sind in großer Not. Und wenn sie den Weg nicht kennen, wenn man das erlebt, wie die Heiligen sterben, ist es Herrlichkeit. Und diese sterben nun in der großen Not und wissen nicht ein noch aus. Die wissen nicht von dem Richter, der die Schuld bezahlt hat, die Strafe, und sie dann noch reichlich beschenkt hat mit Gnade und Barmherzigkeit. Das Herrlichste, was es gibt. Ihr müsst entschuldigen, in diesen Tagen habe ich gesagt, Menschen, ich kann es nicht verstehen, dass ein Mensch so blöd sein kann und nicht an Gott glaubt und für ihn lebt, Tag ein, Tag aus. Sei nur dabei, wenn die Menschen sterben, in die Ewigkeit gehen. Ich kann es nicht verstehen, wie ein gesunder Mensch, wie ein Europäer, mit seinem europäischen Verstand nicht an Jesus Christus glaubt. Da stimmt etwas nicht. Er ist krank. Jeder sollte sich doch dem lieben Gott öffnen. Jeder sollte doch seine Gnade annehmen. Wir sollten doch zu den Strömen mit unseren Sünden, zu Jesus, der sie getragen hat. Nicht, dass wir sie vor ihm verstecken, sondern dass wir sie ihm bringen. Er hat sie ja getragen. Er weiß es. Warum sollten wir unsere Missetat leugnen? Er hat ja selbst den Kelch getrunken. Das sollte uns doch ein Vorrecht sein, unsere schlimmste Sünde ans Licht zu bringen und Vergebung zu empfangen und für Gott zu leben und andere Menschen zu ihm zu führen. Das Herrlichste, was es gibt, da ist nichts anderes. Wir hatten eine Jugendversammlung vor kurzem und ein junger Mann, ich sagte, wie viele Menschen habt ihr mitgebracht? Der sagte, ich habe 250 gebracht. Der war in eine Schule und fast die ganze Schule hat sich bekehrt. Was machen wir? Was tun wir? Möge der Herr Jesus solch eine Wirklichkeit sein in unserem Leben, dass bei Tag und Nacht unser Herz nur für ihn schlägt und dass wir die um uns sind, zu ihnen gehen und sagen, du, die größte Sache der Welt, das größte Geheimnis ist, dass Jesus für dich gelitten hat. Was bedeutet das für dich? Und so wie Gott durch Jesus uns zu Gott führt, lass uns auch Werkzeuge sein, dass er sie durch uns zu ihm führen kann. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für deine gute Botschaft. Wir können es nicht verstehen, dass die Welt so verblendet ist, dass sie das Evangelium Jesu Christi nicht begreifen können. Dass sie nicht verstehen können, warum du am Kreuz für uns gestorben bist. Und die den Satan erlauben, dass ein Ring in ihre Nase steckt und sie herumführt und ihr Leben ruinieren, ihr Leben vergeuden, nicht wissen, was anzufangen mit ihrer Zeit, als dass sie Gott wohlgefällig leben. Öffne die Augen der Blinden, die Ohren der Tauben und die Lippen der Stummen, dass sie auch jauchzen können und sich freuen können über das große Heil, was du uns gebracht hast in diese Welt und diese Zeit, dass durch dein Leiden und Sterben wir zu Gott geführt werden und mit Gott leben können. Amen.